Und Frau Weidel kann keine Antwort geben und von daher ist es auch falsch zu sagen, dass in der Mitte Antworten gegeben werden können. Denn das ist ja ihre These. Sie sagt ja, Herr Merz, Sie setzen nichts durch mit Rot oder Grün. Also erstmal ist das eine unbewiesene Annahme. Und ich glaube, es ist auch eine falsche Annahme, denn ich erwarte, dass wir nach der Wahl ein schwarz-rotes Bündnis sehen und ich erwarte sogar, dass es ein gutes Bündnis wird. Na, der Weg ist natürlich immer schwieriger, weil man hätte wahrscheinlich die AfD, sage ich mal, entzaubern können, auch durch vielleicht Minderheitenbündnis mit Tolerierung etc. irgendwo im Osten, um zu zeigen, dass die Politiker, die natürlich im Augenblick davon leben, dass sie alles ablehnen und dagegen sind und sich als Opfer inszenieren, plötzlich in der Verantwortung stehen. Und da kann es schnell so gehen, das haben wir in Hamburg bei der Schildpartei gesehen, vergessen wir das nicht. 2001 ist Ude von Beust Bürgermeister geworden mit der Schildpartei und der FDP.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker. Der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Herzlich willkommen zur vorletzten Wochenendepisode von unserem Podcast vor der Bundestagswahl. Soweit, so gut das Datum kennen wir, aber was passiert eigentlich am Tag danach? Sprich, welche Koalition bekommen wir eigentlich? Ist es überhaupt sicher, dass Friedrich Merz Kanzler wird? Oder gibt es für Olaf Scholz noch irgendeine Möglichkeit, weiterhin Regierungschef zu bleiben? Wir werden das gleich ausgiebig diskutieren. Dafür an meiner Seite, und ich sage endlich mal wieder an meiner Seite, der überaus geschätzte Kollege Matthias Hieken aus der Abendblatt-Chefredaktion, bekannt für seine Meinungsstärke. Matthias, die erste Frage ist aber keine politische, sondern eher eine private. Wahllokal oder Briefwahl?
Wahllokal natürlich.
Ja, ich auch, aber ich frage lieber mal.
Das ist ja das Hochamt der Demokratie, so hieß es mal. Und da sonntags inzwischen, muss man sagen, schon zu viert bei der Bürgerschaftswahl, mit der Familie zur Wahl zu gehen, ist was ganz Besonderes. Und das lasse ich mir nicht nehmen.
Ja, machen wir genauso. Es ist schon sehr spannend, dieser Wahlkampf. Wenn ich jetzt zurückdenke, vor 4 Jahren, war das spannender oder nicht? Naja, bei der Aufholjagd der SPD, die man ja gesehen hat, fand ich auch schon sehr, sehr spannend. Das Ganze, was da passiert, auch im Wahlkampf, die Geschichte mit Annalena Baerbock, also es war nicht langweilig. Würdest du sagen, jetzt angesichts der Umfrageergebnisse, wir sind eine Woche vor der Wahl, ist das Ding gelaufen oder gibt's noch eine Riesenüberraschung? Nur mal als Teaser, wenn wir gleich später über die Koalition reden.
Also gelaufen ist die Wahl erst am Sonntag um 18 Uhr, aber Riesensensation erwarte ich nicht mehr. Die 60% Siegchance, die sich Olaf Scholz gibt, würde ich eher im Bereich von 0,6% verorten.
60% hat er bei unseren Kollegen vom Spiegel gesagt, genau. Immerhin 60%.
Das ist optimistisch. Ja. Aber was soll er auch sagen?
Ja.
Soll er sagen, ich verliere?
Natürlich nicht. Das wäre mein Ding, wenn Politiker. Aber du kannst dich vielleicht noch erinnern, Martin Schulz hat nach seiner verlorenen Bundestagswahl gesagt, das war die Hölle für ihn die letzten Wochen vor der Wahl, weil er immer sagen musste, ich habe noch die Chance zu gewinnen und er wusste genau, ich kann das gar nicht mehr gewinnen. Das ist, glaube ich, schon. Ricarda Lang ist ja auch so ein bisschen auf dem Trip, dass sie gesagt hat, sie musste als Politikerin, als sie noch Parteivorsitzende war, ab und zu Meinungen vertreten, wo sie genau wusste, das ist totaler Stuss. Da ist sie jetzt froh, dass das von ihr abfällt. Also das ist schon für Politiker, weil du es gerade gesagt hast, Matthias, so eine Zwickmühle, was soll er auch sagen? Aber es ist hart.
Es ist hart, aber das ist Jobbeschreibung, würde ich sagen. Teil der Jobbeschreibung. Man muss auch, wenn es bitter ist, bis zum letzten Moment das verkünden, was von den Leuten erwartet wird. Und ein Wahlkämpfer, der sagt, ich habe verloren, ist kein Wahlkämpfer. Deshalb muss man auch gegen besseres Wissen sich hinstellen und sagen, ich werde die Wahl gewinnen.
Augen auf bei der Berufswahl.
Genau.
So. Eine Sache müssen wir natürlich ansprechen, weil es ist ein Thema. Ob es zu Recht ein Thema wurde oder nicht, Matthias, da bin ich sehr auf deine Meinung gespannt. Es geht um diesen Vorgang Olaf Scholz auf einer Veranstaltung, die ganz klar ein privater Kreis war, das erklären wir auch gleich nochmal. Und auf dieser Veranstaltung hat er zu Joe Giabolo von der CDU, das ist ein Politiker aus Berlin, der ist Kultursenator dort, der ist gerade sehr viel in den Schlagzeilen gewesen, weil er in Berlin den Kulturetat dramatisch zusammengestrichen hat, der muss ganz doll sparen. Er ist Schwarzer, er ist in der CDU und es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und Olaf Scholz auf dieser Veranstaltung. Und dann hat Olaf Scholz in seine Richtung gesagt, naja, die CDU, die würde ja möglicherweise mit Faschisten paktieren. Und hat er gesagt, meinen Sie das wirklich ernst, dass wir das machen würden? Also ich, so nach dem Motto, ich bin ja auch in der CDU. Und da hat er gesagt, das ist auch nicht bestritten. Sie sind das Feigenblatt. Und jede Partei hat ihren Hofnarren. Paul Ronsheimer übrigens war der Journalist von der Bild, mit dem er diese Auseinandersetzung hatte.
Und der es aber nicht geschrieben hat.
Der CDU-Politiker genau stand daneben. Der Fokus hat es dann später geschrieben. Und jetzt müssen wir erklären, was für einen Hintergrund diese Veranstaltung hatte, Matthias.
Ja, ich glaube, das muss man den Zuhörern wirklich mal deutlich machen. Es gibt Zusammenkünfte, da ist von vornherein klar, dass alles das, was da gesagt, getan und gemacht wird, nicht die vier Wände verlässt, in denen das passiert. Das ist ein geschützter Raum, ein Vertrauensraum, der auch wichtig ist, damit sich Journalisten und Politiker auch mal offen austauschen können. Vielleicht auch ein bisschen heftiger austauschen können.
Und das bedeutet nicht, dass die kungeln.
Nein, das ist keine Kungelei, ganz im Gegenteil. Das ist ein, wie ich sagen würde, geschützter Raum. Ja. So wie man es halt auch beim Arzt kennt oder beim Vertrauenslehrer. Und so muss es ja auch Räume geben, wo man einfach mal Tacheles redet, wie das so schön heißt. Und diese Geburtstagsparty von Harald Christ, den werden manche Hamburger noch kennen, der war hier ja erfolgreicher Unternehmer, galt ausdrücklich als ein privater geschützter Raum. Bis es der Fokus eben dann öffentlich gemacht hat.
Weil auch darüber kann man ja streiten, weil der Chefredakteur vom Fokus, der dabei war, der hat das mitgehört. Der gesagt hat, nee, also das geht über das Maß als privat hinaus und ich bin Journalist, ich komme hier meiner Sorgfaltspflicht nach. Wir beide sind ja auch gelegentlich auf solchen Veranstaltungen, hatten wir gerade vor ein paar Wochen mit dem Bürgermeister. Darüber wird einfach nicht geredet, daran hält sich jeder und ich finde das auch wichtig, du hast es gut beschrieben, allein diese Auslandsreisen mit dem Bundeskanzler im Regierungsjet werden ja auch immer für so einen Austausch genutzt und das muss privat bleiben, beziehungsweise in diesem geschlossenen Raum. Jetzt deine Meinung, ich glaube, ich ahne sie schon, weil du eben das Wort Bullshit benutzt hast. Gibt es eine Rechtfertigung dafür, dass der Fokus von dieser Linie abgewichen ist?
Also ich finde eigentlich nicht. Ich sehe das schon seit vielen, vielen Jahren mit wachsendem Argwohn. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ein Politiker hingehängt wird in der Öffentlichkeit für etwas, das im geschützten Raum passiert ist. Vielleicht erinnerst du das, 2013 gab es den Brüderle-Vorfall. Ja. Muss man Rainer Brüderle nicht mögen. Offenbar hat er auch etwas zu tief ins Weinglas geguckt. Aber das, was da zum Sexskandal im Stern hochgejazzt wurde, war in meinen Augen, ich war nicht dabei, aber eher so ein bisschen Altherrenbeleidigung. Was ich halt wirklich ein bisschen konstruiert fand, war, dass damals der Stern die Geschichte ein Jahr nach dem Vorfall, aber kurz nach der Kür von Rainer Brüderle zum Spitzenkandidaten der
FDP. Aber immerhin nicht davor. Das wäre ja noch ein anderer Effekt gewesen, wenn sie es vor der Wahl gebracht hätten,
doch,
oder?
Vor der Bundestagswahl.
Ach doch, vor der Bundestagswahl.
Nach der Kür zum Spitzenkandidaten.
Entschuldigung, das habe ich missverstanden, ja, okay.
Und mit dem Ergebnis, dass die FDP dann vielleicht auch deshalb rausfiel. Jetzt haben wir wieder einen Wahlkampf und da ist ausgerechnet der Fokus, der mir bislang nicht als das Magazin aufgefallen war, das ständig gegen Rassismus kämpft, was sich jetzt hinstellt und empört, Rassismus gegen Olaf Scholz ruft. Nun kenne ich Olaf Scholz auch schon ziemlich lange und ich kenne ihn auch aus solchen privaten Netzwerken. Da könnte ich auch was erzählen, ich tue es aber nicht. Und ich muss ganz klar sagen, man kann ihm vieles vorwerfen, aber sicherlich nicht, dass er Rassist ist. Und wenn er auf einer Party ihn als Hofnarr bezeichnet, ist ja erst in dem Moment, wo ich deutlich schreiben muss, wie es auch der Fokus getan hat, der beleidigt wurde, war ein Schwarzer. Erst dadurch wird es rassistisch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube dieser Story nicht und ich finde auch unangebracht, sie zu veröffentlichen.
So, nun haben wir sie aber trotzdem auf dem Tisch. Und spätestens jetzt muss man ja zumindest mal darüber ein paar Worte verlieren. Ich finde auch der Rassismusvorwurf alter Schwede. Also dann wären doch, also wir beide, ich sag's jetzt einfach mal, bestimmt auch schon mal irgendwo ans Kreuz genagelt worden, weil wir irgendwas gesagt haben, was jemand missverstehen konnte. Ich glaube, der Kontext zur Hautfarbe, der ist unbestritten. Ob es rassistisch ist, ich würde mal behaupten, diese sogenannte Berliner Woke-Bubble, die empfindet das als Rassismus. Der Betroffene empfindet es übrigens nicht als Rassismus, aber er fühlte sich trotzdem unangenehm berührt davon. Das haben die beiden in einem Telefonat ausgeräumt und gut ist.
Ja. Also, dass er das nicht gut fand und dass ich, muss ich sagen, auch diesen Stil nicht unbedingt gutiere, das kann man festhalten. Aber nochmal, wenn jedes Wort, du hast es gesagt, was auf einer privaten Veranstaltung fällt, und diese private Veranstaltung war etwas größer, das war jetzt also nicht irgendwie ein nettes Geburtstagsstündchen, sondern das waren 300 Leute, die da zusammenkamen, Da trifft man auch auf Menschen, die man vielleicht nicht so mag, und da teilt man vielleicht auch das eine oder andere aus. Aber nicht alles muss dann irgendwie in die Öffentlichkeit getragen werden.
Olaf Scholz soll an dem Abend noch ein paar ganz andere Sachen gesagt haben. Der war wohl ziemlich in Fahrt. Man muss dazu sagen, es war wenige Tage nach diesem Szenario im Bundestag. Dass der davon wirklich angefasst war, kann ich verstehen. Ich spekuliere jetzt mal ein bisschen auch noch. Ich glaube, Olaf Scholz ist auch angefasst davon, dass das alles in der Öffentlichkeit nicht den Effekt hatte, den er sich möglicherweise als Politiker erhofft hat. Der war an dem Abend wahrscheinlich ziemlich geladen. Sowas passiert. Ob man als Bundeskanzler sich da nochmal zusammenreißen muss, das kommt nochmal oben drauf. Aber ich finde, es muss möglich sein für einen Politiker auch mal, ich sag mal, seine Meinung zu sagen.
Ja klar. Also ich meine, wir Journalisten sagen ja den Politikern auch permanent unsere Meinung. Das nennt man übrigens Kommentar. Und deshalb ja, da bist du müssen für bekannt. Wir auch in der Lage sein, auch mal Kritik einzustecken. Und das in einem privaten Rahmen, wo man beim Bier steht, finde ich auch legitim, dass der Kanzler da mal hingeht und sagt, ey, das, was ihr macht, finde ich wirklich scheiße.
Ja.
Auch da kann man sagen, ist es der richtige Stil, kann man drüber streiten, aber wenn man, und auch da würde ich um ein bisschen mehr Verständnis, ganz unabhängig von der Parteifarbe,
ja,
für unsere Politiker werben, wenn man diesen Job macht und wirklich von morgens 6 bis abends 23 Uhr unter Strom steht und dann vielleicht nachts um 12 nach dem zweiten Glas Bier sagt, jetzt rede ich mal hier Tacheles, wenn wir das den Leuten vorhalten, dann haben wir bald gar keinen Menschen mehr, der bereit ist, in die Politik zu gehen. Oder nur solche Kasperköpfe wie Donald Trump.
Aber eine Spitze erlaubst du mir trotzdem noch am Ende, weil dieses, was du ansprichst, mal zu reflektieren, Politik und ne, wie ist das überhaupt, was darf man da sagen? Ich würde jetzt schon mal der SPD unterstellen, wäre es Friedrich Merz gewesen, hätten sie daraus eine Riesennummer gemacht. Davon und es hätte auch Olaf Scholz gemacht. So, und das ist, finde ich, das Verlogene am Politikbetrieb.
Also ich finde auch, dass die CDU einfach mal jetzt den Mund halten sollte und sich nicht so empören sollte über das, was da passiert ist. Denn beim nächsten Shitstorm hat die Windrichtung lange wieder gedreht,
ja,
und da kriegt man es selber ab.
Ganz genau. Lass uns mal in den Deutschen Bundestag schwenken. Also ich will die Diskussion nicht abbrechen nach dem Motto, aber es ist, glaube ich, alles gesagt dazu. Lass uns mal mit einem Ausschnitt aus der Rede von Olaf Scholz anfangen. Ich führe dich jetzt so ein bisschen so in Richtung Koalition, ja. Das, was wir jetzt hören von Olaf Scholz, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem da etwas ganz Bestimmtes aufgefallen ist.
Mehr Sicherheit für Deutschland, nicht weniger Sicherheit für Deutschland, das ist seit Kriegsbeginn meine Maxime. Entschlossenheit und Besonnenheit, diesen Kurs habe ich 3 Jahre lang durchgehalten gegen all die laute Kritik aus der Opposition. Das verstehe ich darunter, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Führungsstärke, Nervenstärke, klarer Kurs, darauf kommt es in schweren Zeiten an.
Also Scholz ist für mich, und ich fand, das fing so im letzten Sommer an in seiner Kommunikationsform, der ist unfassbar im Me, Myself and I-Modus. Er redet ständig ich. Aber das Problem daran ist, man müsste ja dann auch zu ihm sagen, lieber Olaf Scholz, du bist doch der Kanzler dieser Koalition. Du hast so schlechte Werte. Ist das so gut, dass er sich jetzt immer so nach vorne schiebt oder hat er keine andere Wahl? Weißt du, was ich meine? Also es fällt schon auf, was er da macht.
Ja, aber was sollte er sonst machen? Die Alternative wäre, ich verstecke mich hinter einer Regierung, die auch nicht beliebt ist. Das ist ja ein relativ schwieriges Unterfangen. Er hat halt versucht, das, was man ihm vorgeworfen hat, auch zu Recht vorgeworfen hat, in 2,5 Jahren Regierungszeit, nämlich zu wenig zu erklären, zu wenig sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, zu viel zu moderieren, das hat er jetzt total gedreht. Das hat ein bisschen was Eitles für den oberflächlichen Beobachter. Das hat auch ein bisschen was Seltsames, weil genau die Frage, die du stellst, natürlich auch den Wählern kommen kann. Aber insgesamt ist es natürlich der Versuch, den Leuten zu zeigen, dass was ich gemacht habe, denn es geht am Ende ja darum, soll es Scholz werden oder Merz, war gut für Deutschland. Da gibt es noch nicht so viele, die das glauben, aber ich finde zumindest die Kommunikationsstrategie ist ganz sinnvoll, weil er sich damit ja auch relativ glaubwürdig von ja eigentlich fast allen seiner ja politischen Gegner abgrenzt. Das ist ja so ein bisschen SPD pur. Auf der einen Seite Entschlossenheit, so wie er das nennt, also schon deutlich, wir müssen umsteuern, aber eben auch Besonnenheit und nicht irgendwie mitzumachen im Wettrüsten, was liefern wir als nächstes, noch schwerere Waffen, noch größere Waffen, noch vernichtendere Waffen. Da hat er halt nicht mitgemacht und damit hat er eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal und das ist einer der wenigen Punkte, glaube ich, wo er auch deutlich mehr als die 16%, 17%, 18%, die die SPD derzeit wählen, in der Bevölkerung hinter sich hatte. Wenn er dieses Thema erfolgreicher bespielt, kann die SPD auch mehr holen.
Nach Olaf Scholz im Bundestag, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, war Robert Habeck dran und der war so richtig in Fahrt und ich sag's ganz ehrlich, bei diesem Ausschnitt, ich musste lachen.
Ich kann mich daran erinnern, als klar wurde, dass wir in Zukunft große Datenmengen in Deutschland transportieren müssen. Und dann gab es drei ich will ja diesen Vormittag nicht zerstören, aber es gab drei Verkehrsminister von der CSU, Ramsauer, Dobrindt und Scheuer, und die haben den Deutschen eingeredet, ja, es kommen große Datenmengen, wisst ihr was, wir müssen die Kupferkabel optimieren. Die Kupferkabel optimieren. Und es sind die gleichen Vögel, die uns jetzt sagen, wir müssen die Ölheizung optimieren, um damit weltmarktfähig zu sein und den Verbrennungsmotor optimieren. Und Jens Spahn faselt was von grünem Öl und Wasserstoffheizung. Sehr geehrte Damen und Herren, fallen Sie nicht ein zweites Mal darauf ran. Wir brauchen mehr Geschwindigkeit, mehr Entschiedenheit, mehr Zukunft.
Robert Habeck. Ist doch ein Hammer, oder? Ja, oder würdest du sagen, das ist typisch Robert Habeck?
Das war auch schon, muss man sagen, dem Wahlkampf geschuldet. Sehr, sehr kämpferisch, sehr emotional, auch sehr pointiert, weil die Kritik die an den CSU-Vorgängern wird, glaube ich, fast jeder teilen. Indes darf man sich auch die Frage stellen, die Grünen irgendwie als quasi Speerspitze des Fortschritts? Wer hat denn hier den Datenschutz in all seinen Exzessen erfunden und implementiert in das Regierungshandeln? Und wer ist eigentlich gegen jeden Eingriff, gegen all das, was wir investieren müssen? Wer verhindert auch Infrastruktur? Also es ist ein bisschen fadenscheinig auch. Wobei die Kritik am Ende natürlich richtig ist.
Ja, und was ich halt erstmal toll, ich habe es mir angeguckt, nicht live, aber später nochmal. Er hat zu 99% frei gesprochen. Er hatte zwar da irgendwie ein Manuskript, vielleicht Stichwort auf dem Tisch, aber er hat da nie hingeguckt. Olaf Scholz hat alles 1:1 abgelesen. Und was ich auch erstaunlich fand, und da kommt nämlich gleich das Gegenbeispiel, er war mit der Stimme durchgehend Ich habe gedacht, er muss irgendwann heiser werden. Also Robert Habeck, immer Vollgas, das war für mich neu. Und da habe ich mich gefragt, naja, zum einen ist ihm das Thema wichtig, ist ja wohl völlig logisch, welchem Politiker ist das nicht wichtig, was er sagt, das würde ich ja gar niemandem unterstellen. Aber ich habe auch ganz schön Frust rausgehört, weil sein ganzer schöner Plan für den Wahlkampf hat Stand heute ja nicht funktioniert.
Nein, überhaupt nicht. Aber das ist nicht die Schuld von Robert Habeck. Das ist die Schuld der Zeitläufte. Also ich glaube, wenn Robert Habeck und nicht Annalena Baerbock vor 3,5 Jahren zur Wahl gestanden hätten, wäre er Bundeskanzler geworden. Bin ich mir relativ sicher. Wir haben nur seitdem eine völlig andere Welt. Wir haben seitdem eine Pandemie, natürlich noch weiter
erlebt, aber die wirkt schlimmer noch.
Die war vorher auch schon da, aber schlimmer noch, wir haben halt einen Krieg in Europa, der alles verändert hat. Wir haben eine Energiekrise, die alles verändert hat. Wir haben eine Wirtschaftskrise. Nun im dritten Jahr wahrscheinlich ein Nullwachstum und damit schlechter als alle anderen Nachbarn, die wir haben. Und das hat natürlich auch mit dem Regierungshandeln zu tun. Nicht allein, das wäre unfair zu sagen, ihr seid schuld. Da trifft auch sicher die Vorgängerregierung unter Angela Merkel eine schwere Schuld. Aber insgesamt steht das Land heute deutlich schlechter da als vor 3 Jahren. Und dieser schicke Postmaterialismus, wie das vielleicht Soziologen nennen würden, dass wir alles haben, jetzt können wir uns also auch quasi so etwas leisten, das ist halt jetzt weg. Jetzt fragen viele Leute, auch angesichts der Inflation, kann ich mir das noch leisten? Und in materialistischen Zeiten sind die postmaterialistischen Antworten der Grünen nur noch für eine Minderheit gut. Deshalb kann die Grüne Partei, so wie sie gerade aufgestellt ist, nicht Volkspartei sein.
Postmaterialistisch, das musst du einmal genau erklären, was du in diesem Zusammenhang damit meinst.
Das ist, wenn man alles hat und wenn es einem richtig gut geht, dann kommen einem so die Werte in den Sinn, dann ist halt Gerechtigkeit wichtig. Also all das, was uns als die schönen Werte wichtig ist, hat leider ein kleines Problem, das ist nämlich, es kommt so ein bisschen nachrangig. Und wenn die Leute, es hat Bertolt Brecht mal schön beschrieben, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Vielleicht ist das besser. Und wenn die Leute die Sorge haben, dass sie ihren Job loswerden oder dass sie sich einfach nicht mehr leisten können, ihre Wohnung zu finanzieren oder einmal im Jahr in Urlaub zu fahren, dann stellen die plötzlich andere Fragen als, sage ich mal, vor 3 Jahren. Dann geht es nicht mehr darum, eine Steuer auf Flugreisen oder eine Steuer auf ökologisch minderwertige Nahrungsmittel einzuführen, sondern dann geht es um die Frage, wie kann das so billig sein, dass ich mir das noch leisten kann. Und das ist halt eine Verschiebung, deren Dimension wir, glaube ich, noch nicht erkannt haben. Und wenn wir ökonomisch weiter auf diesem Holzweg unterwegs sind, den wir, muss ich sagen, seit einigen Jahren verschärft, aber seit 2021 eingeschlagen haben, dann werden wir noch viel mehr materialistische Fragen klären. Und ganz ehrlich, das ist nicht das, was ich möchte. Ich bin ein großer Freund des Postmaterialismus und von Fragen der Moral, aber man muss es sich leisten können.
Wenn wir gleich über Koalition reden, möchte ich dich über Alice Weidel dahin führen. Und wir müssen sie jetzt einmal hören. Einige werden sagen, muss das sein? Ja, ich finde schon, und zwar aus 2 Gründen.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, Grün-Rot ist gescheitert. Die Bürger haben genug von der ideologischen Transformation von linksgrünen Sektierern, wie sie hier in der Regierung gesessen haben. Aber auch Sie, Herr Merz, Sie sind bereits gescheitert, denn das, was Sie betreiben, ist Wählertäuschung. Sie werden nichts von Ihren Versprechungen umsetzen können mit Grün-Rot. Das gehört zur Wahrheit mit dazu.
Also, was ich erstmal ganz beachtlich finde, ist, und das, da geht's nur um Handwerk, nicht um Inhalte. Sie hat ganz ruhig gesprochen. Sie war der totale Gegensatz zu Scholz, Habeck und auch Lindner, die vor ihr gesprochen haben. Die wirklich, haben wir ja eben gehört auch, ne? Robert Habeck. So, das war schon mal beachtlich. Also, da hat sie sich deutlich abgesetzt. Ich fand von ihrer Seite aus sehr clever gemacht. Und zweitens, was sie dann in Richtung CDU gesagt hat, Herr Merz, Sie können das doch gar nicht umsetzen, was Sie hier angekündigt haben ohne uns. Also, war das so falsch? Ja, lassen wir mal außen vor, das ist Alice Weidel.
Ja, ja, das würde ich jetzt schon dran. Also erstmal nimmt sie ja ein Wahlergebnis vorweg, was es noch gar nicht gibt. Und ich halte es auch inhaltlich für falsch, weil wir leben in einem Land, was natürlich inzwischen auch durch die Art und Weise, wie einige Politik machen, extrem polarisiert ist. Und deshalb müssen natürlich die Antworten in der Mitte gegeben werden. Und Frau Weidel kann keine Antwort geben. Und von daher ist es auch falsch zu sagen, dass in der Mitte Antworten gegeben werden können. Denn das ist ja ihre These. Sie sagt ja, Herr Merz, Sie setzen nichts durch mit Rot oder Grün. Also erstmal ist das eine unbewiesene Annahme. Und ich glaube, es ist auch eine falsche Annahme. Denn ich erwarte, dass wir nach der Wahl ein schwarz-rotes Bündnis sehen. Und ich erwarte sogar, dass es ein gutes Bündnis wird.
Nochmal, schwarz-rot.
Schwarz-rot.
Da dürfen wir ja, das ist jetzt ein kleiner Seitengag, wir dürfen ja nicht mehr von einer großen Koalition sprechen.
Nein,
das ist vorbei schwarz-rot. Für die SPD.
Groß, so richtig groß ist das.
Ja. Was machen wir denn, wenn das, also theoretisch, ist das möglich, je nachdem, welche Umfrage man sich gerade anguckt? Es könnte mittlerweile sehr knapp werden. Und was machen wir eigentlich, wenn dabei rauskommt, es muss eine Dreierkoalition sein? Also Schwarz, Rot, Grün.
Ja, da sei der Wähler vor. Das wäre nun wirklich das Worst-Case-Szenario. Ich glaube, dann kann sogar
das Worst-Case-Szenario ist noch ein anderes. Ja, das wäre Schwarz-Grün, dann nach deiner These.
Nein.
Ein Zweierbündnis oder ist immer besser als ein Dreierbündnis.
Weil Dreier. Ein Dreierbündnis, das haben wir jetzt gerade gesehen, ist jetzt nicht unbedingt das Erfolgsmodell, auf das wir auch in Zukunft setzen sollten. Nein, das Land hat schon ein paar große Probleme und das Land muss ein paar Dinge neu justieren. Und das geht am besten aus der linken Mitte und aus der rechten Mitte. Und deshalb sind eigentlich SPD und CDU, CSU da gute Partner. Die Grünen sind ein interessanter Partner für gute Zeiten, glaube ich. Aber sie sind der falsche Partner für die Krise, in der wir uns gerade befinden. Denn das zeigt sich allein an dem Migrationsthema, wie wenig die Partei Linke bereit ist, auch nötige oder zumindest von ganz breiten Teilen der Bevölkerung getragene...
Sogar von ihren eigenen Wählern zum Teil.
Ja, ja. Getragene Ansichten auch nur ein Stück weit zu verwirklichen. Also da muss ich schon sagen, da sind SPD und CDU anders. Wenn sie mal erkannt haben, dass etwas nötig ist, und die Grünen waren da auch mal anders, Stichwort Agenda 2010, dann ziehen die das auch durch. Und bei den Grünen habe ich das Gefühl, das dauert im Augenblick, wenn es dann kommt, so lange. Und diese Schlafmützigkeit und diese ewigen Debatten können wir uns nach der Wahl wirklich nicht mehr erlauben. Und deshalb ist Stand jetzt für mich auf Bundesebene ein Bündnis mit den Grünen schwer vorstellbar. Das ist übrigens ganz interessant, weil das auch völlig abweicht von der Hamburger Ausgangslage. Denn hier erleben wir eine grüne Partei, die auch durchaus streitlustig ist und die auch unterschiedlich aufgestellt ist, aber die am Ende die Einigung hinbekommt. Und das ist etwas, was ich in Berlin derzeit leider da sehr vermisse.
Lass uns nochmal über Schwarz-Rot sprechen. Zu Grün hätte ich auch noch eine Frage, aber Schwarz-Rot, korrekt. Also CDU und SPD mit der SPD Juniorpartner. Meine These wäre ja, die SPD ist bekanntlich, das haben wir ja schon mal erlebt nach der verlorenen Wahl von Martin Schulz, zu sehr viel bereit, wenn es denn doch noch um Regierungsverantwortung geht. Vielleicht auch aus der Verantwortung fürs Land, das will ich Ihnen nicht mal absprechen, dass Sie sagen, es muss hier was passieren. Okay, aber es werden ja viele handelnde Personen auch weg sein. Also ich sag mal, als allererstes wird Saskia Esken, glaube ich, nicht weiterhin Parteivorsitzende sein. Das und dann sind auch Menschen wie Lars Klingbeil und vielleicht Boris Pistorius am Ruder und die werden sagen, wir schlagen jetzt einen pragmatischeren Kurs ein. Ist meine These.
Da würde ich nicht widersprechen und ich glaube, das tut der SPD auch gut. Denn man muss ja sehen, wann war die SPD stark und unter wem war sie stark.
Sag jetzt nicht, es kommt wieder Otto Schilly um die Ecke.
Und warum ist sie heute so schwach? Ja, aber das ist ein Teil der Antwort. Also das hat ja Schröder geschafft, wirklich die Partei ein bisschen breiter aufzustellen. Und das ist schon, muss man sagen, auch da in den letzten 20 Jahren viel passiert. Ich kenne ganz viele Menschen, die noch vor 15 Jahren überzeugte Sozialdemokraten waren. Die mit Leuten wie Steinbrück, Müntefering eigentlich ihre Partei hatten. Und die heute sagen, mit denen kann ich nichts mehr anfangen, mit den Sozialdemokraten. Man mag sagen, das sind halt auch irgendwie ältere Genossen im wahrsten Sinne des Wortes, aber natürlich braucht man die auch, um eine Wahl zu gewinnen. Und eine Sozialdemokratie, die bei 16% oder 17% landet, ist für dieses Land und angesichts auch der Größe der Historie der SPD einfach bitter. Und das kann nicht das Ziel sein, dass eine Sozialdemokratie da bleibt. Die muss wieder mindestens 25%, so wie Scholz ja auch beim letzten Mal sie geholt hat, landen.
Worst Case für die SPD, also erstmal ist der Worst Case, sie werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die Nummer 1, aber es könnte ja auch sein, dass sie nicht mal die Nummer 3 werden, sondern die Grünen aus Versehen sozusagen noch an ihnen vorbeiziehen. Ist denn dieser Anti-Grünen-Kurs von Markus Söder wahltaktisch, nicht inhaltlich, wahltaktisch richtig? Ich tendiere dazu, ja, er macht das von seiner Seite aus schon richtig, klar zu sagen, so kann es nicht weitergehen, wir werden das nicht machen. Und in Bayern liegt der Moment bei der Prognose bei 42-44%.
Ja, was oft natürlich übersehen wird, auch glaube ich gerade in unserer Branche, ist, Markus Söder und Friedrich Merz wollen nicht grüne Wähler überzeugen. Und deshalb ist die Empörung über diesen anti-grünen Wahlkampf auch ein bisschen schräg. Die müssen versuchen, ihre eigene Klientel an sich zu binden. Erstmal sie zur Wahl zu bringen, dann vielleicht einen kleinen Teil auch von der AfD wieder zurück ins, sage ich mal, Mittellager zu holen und ansonsten Christdemokraten ja zu einem guten Ergebnis zu führen. Und da sind die Vorbehalte in den letzten Jahren massiv gewachsen. Also dieses Tauwetter, was es gab, man muss ja dazu sagen, früher waren sich Schwarz und Grüne immer Spinnefeind. Das ist ja erst vor 15 Jahren so ein bisschen aufgebrochen. Vergessen wir nicht, die erste schwarz-grüne Koalition auf Länderebene gab es hier in Hamburg.
Ole von Beuys.
Im Jahr 2008. Und das war damals, das ist aber hier ganz, ganz weiter Weg. Also vorher lagen die Parteien weit auseinander. Und das sind auch die Wählerschichten. Und wenn die Union erfolgreich sein will, dann müssen sie sich erstmal ihre potenziellen Wähler halten. Und die sind jetzt nicht grün verliebt.
Hat Merz sich eine Hintertür offen gelassen mit diesen Grünen, dieses Wort, ja, diesen.
Ach, es ist eben, also was vor der Wahl geredet wird, sollte man nach der Wahl nicht mehr so ernst nehmen. Also da war auch 2008 völlig klar, dass die Grünen nicht mit der CDU koalieren wollten. Die haben auch Ole von Beust als Kohle von Beust geschmäht. Da war also auch, muss man sagen, anfänglich schien das Tischtuch zerrissen und dann hat der Wähler gesprochen und plötzlich ging es dann doch.
Weil du vorhin gesagt hast, also das Schlimmste wäre diese Dreierkoalition. Lass uns einmal bitte nach Österreich blicken. Ich weiß, das ist nicht hundertprozentig zu vergleichen, aber von der Tendenz her ist ja da schon was dran. Da haben sich Parteien der Mitte nicht auf ein Dreierbündnis einigen können. Dann gab es diesen Knall, dass man dann doch die ÖVP mit der FPÖ verhandelt hat. Das hat auch nicht geklappt, weil scheinbar die FPÖ auf Neuwahlen aus ist. Könnte ja taktischer Hintergrund sein, weil sie wissen, dass sie dann nochmal stärker werden. Und ist das nicht etwas, wovor wir hier in Deutschland schon Angst haben sollten, dass wenn es zu einem Dreierbündnis kommen müsste, sehr viel Konjunktiv, Matthias, ich weiß, dass die sich am Ende, die müssen sich einigen, weil das Allerschlimmste wären Neuwahlen.
Ja, wobei
oder mal ich jetzt nur ein
Scheitern der Regierung auch fatal wäre. Ne? Also das muss man natürlich auch mal berücksichtigen. Wenn wir jetzt nach der Wahl ein Zwei- oder Dreierbündnis bekommen, dann muss dieses Bündnis auch liefern. Wir können uns nicht nochmal erlauben, glaube ich, weitere Jahre zu verschenken. Denn was ich nicht für möglich gehalten habe, war ja, dass die AfD sich in diesen drei Ampeljahren, das vergessen wir auch gerne, von 10 auf über 20 Prozent mehr als verdoppelt hat. Also insofern muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich bei Ricarda Lang. Da müssen sich alle drei beteiligten Parteien an die eigene Nase fassen und nicht immer nur die CDU dafür verantwortlich machen. Da ist schon extrem viel schiefgelaufen und das nochmal rekurrierend oder zurückkommt, hat auch mit den Grünen zu tun, die in dieser Migrationsfrage gebremst haben, wo es nur ging. Und da haben wir nun das Problem und deshalb gilt, nach der Wahl müssen wir ein Bündnis bekommen mit einem starken Kanzler. Ich hoffe, das gelingt. Wer der starke Kanzler sein wird, werden wir da mal sehen. Es wird ja auf jeden Fall wohl ein Mann. Was Deutschland wieder in etwas ruhigere Fahrwasser bringt, was nicht einfach ist, weil einfach um uns herum die Krisen toben. Aber wenn das nicht gelingt und nur eine starke Oppositionspartei da ist, nämlich die AfD, dann gnade uns Gott vor der Wahl 2029.
Ja, was ja viele jetzt schon immer sagen, ihr müsst euch jetzt zusammenreißen, um in 2029 zu sagen, gebe ich dir absolut recht. Trotzdem nochmal, ich will ja hier nicht immer nur der Pessimist sein, aber was machen wir eigentlich, wenn die Linken reinkommen? Sieht im Moment ja fast so aus. Wenn dann auch noch der BSW reinkommt und die CDU überraschenderweise 4-5 Prozentpunkte verliert. Dann könnte es rechnerisch möglich sein, dass doch Olaf Scholz es in den Fingern juckt und er sagt, ich mache hier irgendwie so ein minderheitenverrückten Bündnis und lass mich von den Linken und vom BSW tolerieren. Hältst du es für ausgeschlossen oder sagst du, Marcel, jetzt halt mal den Ball flach? Das halte ich für ausgeschlossen,
weil dann haben wir eine AfD-Mehrheit schon in anderthalb Jahren. Denn dieses Bündnis aus diesen vier Parteien, wobei ich noch lange nicht sicher bin, dass beide linke Parteien reinkommen,
wir spekulieren
wird garantiert ja nicht in der Lage sein, 4 Jahre durchzuhalten. Erst recht nicht unter diesen Voraussetzungen, die wir haben. Also es erscheint mir wirklich ein Hirngespinst.
Moment.
Dafür steht Scholz auch nicht zur Verfügung.
Okay, das ist die Frage. Weil ich bin mir immer noch nicht sicher, wie sehr Olaf Scholz an der Macht hängt. Dass er doch sagt, ich finde hier irgendwie einen Weg. Lass uns mal gucken, ob das nicht doch funktioniert. Ich glaube, es würde ein Aufschrei durchs Land gehen.
Du kannst ja beim Buchmacher darauf setzen. Gibt sicher eine gute Quote. Ich würde auf jeden Fall dagegen wetten.
Und wenn die FDP reinkommt, angenommen, die kommen 7-8%, überraschenderweise
dann
doch.
Dann gehen die garantiert nicht in die Regierung, sondern werden sich in der Opposition versuchen, neu aufzustellen.
Also ich glaube zumindest, es wird komplizierter, als man sich das noch vor ein paar Wochen vorgestellt hat. Können wir uns darauf einigen?
Es wird kompliziert.
Glaubst du, dass die 30% Unentschlossenen, das wird ja auch immer wieder auch von der SPD vorgetragen und viele Wahlforscher sagen das ja auch, glaubst du, dass diese 30% Unentschlossenen noch für eine Überraschung sorgen können?
Nein, weil wir sehen ja witzigerweise seit Monaten eigentlich, dass die Größen der Parteien mehr oder weniger wie festgenagelt, da stehen die Balken. Und selbst wenn die 30% sich noch entscheiden, die werden ja nicht alle plötzlich morgens aufwachen und sagen, ach, ich will doch den Scholz. Sondern die werden, wenn sie dann hingehen, sich doch auch wieder auf die anderen Parteien verteilen. Insofern, man kann sicher Änderungen von 3, vielleicht auch 4% erwarten. Aber selbst jetzt der unwahrscheinliche Fall, dass der Merz 3-4% verliert und der Scholz 3-4 gewinnt, wäre Merz immer noch weit vor Scholz. Und mehr geht nicht.
Abschließend, Matthias, ich habe noch ein Statement. Vielleicht ist das auch einfach nur eine nachdenkliche Bemerkung. Die würde ich dir gern vorspielen. Ich glaube, die ist auch in den letzten Tagen ein bisschen untergegangen. Dabei kommt sie von Julie C. Sie ist ja eine der erfolgreichsten deutschen Schriftstellerinnen. Sie ist Juristin, sie ist eine ehrenamtliche Richterin am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg. Und es ist auch kein Geheimnis, sie steht der SPD nahe. Und sie hat sich bei Lanz am Sonntagabend nach dem Duell geäußert zum Thema Brandmauer und AfD.
Also könnte man ja auch oder muss wahrscheinlich sowieso irgendwann sagen, das Wichtige ist, dass wir handlungsfähig sind und bleiben. Und wir müssen bestimmte Dinge halt hinkriegen. Wir müssen Mehrheiten organisieren. Das ist ein Parlament. Also gar niemals nicht mit der AfD zu stimmen und das jetzt so anzusagen, wie heute unsere beiden Kandidaten. Die Gefahr, dass man da irgendwann wortbrüchig wird, weil es nicht anders geht, ist halt schon groß.
Sie spricht ja etwas aus, was in der öffentlichen Diskussion eher jemand aus der sogenannten demokratischen Mitte sich nie zu trauen wagt. Deswegen finde ich es so spannend, dass ausgerechnet Juli C. das gesagt hat. Also ist das nicht etwas, womit wir uns auf lange Sicht doch mal irgendwie inhaltlich beschäftigen müssen, dass man in eine Situation kommen könnte, wo alle von den Bäumen runterkommen müssen und wie in Österreich sich denn jemand hinstellt und sagt, ja, es geht jetzt leider nicht anders und deswegen Staatsverantwortung, bla bla bla, was Politiker dann so sagen. Ist das nicht theoretisch, hat sie nicht recht?
Ja, sie hat recht. Also die Frage ist ja sowieso, ob man nicht schon viel früher von den Bäumen hätte runterkommen müssen, weil ich glaube, dass die totale Ausgrenzung und auch dabei ein Negieren der Probleme, was wir gesehen haben, ja dazu geführt hat, wir haben gerade darüber gesprochen, dass die AfD jetzt bei über 20% steht. Das ist eigentlich mehr, als eine rechte Partei eigentlich in Deutschland überhaupt erreichen kann, wenn man sich diese ganzen Milieus anguckt. Also es galt immer so, bei 17, 18 ist einfach definitiv Schluss. Nee, wir sehen gerade, es ist nicht Schluss. Und offenbar geht da auch noch mehr. Und deshalb müssen wir zumindest die Frage stellen, ob unsere Strategie gegen die Rechtspopulisten wirklich eine kluge Strategie war. Wenn ich auf die Zahlen gucke, kann ich so sagen, nein, war sie nicht.
Welche Strategie ist es denn? Weil auf der einen Seite könntest du ja sagen, naja, man versucht sie in irgendeiner Form zu sozialisieren bei uns in der Regierung. Das ist ja wahrscheinlich der falsche Ausdruck, aber man gibt ihnen bestimmte Ausschüsse. Sie werden ja überall komplett ausgeschlossen. Überall. Und auch das hat nicht funktioniert. Nein. Man hat jahrelang ihre Themen totgeschwiegen. Auch das hat nicht funktioniert. Ja, aber was ist denn der Weg?
Na, der Weg ist natürlich immer schwieriger, weil man hätte wahrscheinlich die AfD, sage ich mal, entzaubern können, auch durch vielleicht Minderheitenbündnis mit Tolerierung etc. irgendwo im Osten, um zu zeigen, dass die Politiker, die natürlich im Augenblick davon leben, dass sie alles ablehnen und dagegen sind und sich als Opfer inszenieren, plötzlich in der Verantwortung stehen. Und da kann es schnell so gehen, das haben wir in Hamburg bei der Schildpartei gesehen, vergessen wir das nicht. 2001 ist Ole von Beust Bürgermeister geworden mit der Schill-Partei und der FDP. 3 Jahre später, nach diesem Chaos mit Schill, hatte die CDU die absolute Mehrheit. Da kann man auch sehen, dass man eine Partei, die nicht in der Lage ist zu regieren, relativ schnell entzaubern kann. Nur dieser Punkt,
das ist ein Risiko,
liegt hinter uns.
Wir Matthias, aber entschuldige bitte, das ist auch ein hohes Risiko, weil die Schill-Partei und die AfD... Rechtspopulisten, ja, aber würdest du sie tatsächlich vergleichen? Nee,
heute nicht mehr, aber ich rede ja auch von vor 4, 5 Jahren. Also als so eine Frauke Petri oder auch der Meuthen, die muss man alle nicht mögen. Nur die Reaktion der etablierten Parteien und großer Teile von Medien und Öffentlichkeit, sie sofort ins rechtsradikale Lager zu stellen, war zumindest am Anfang etwas unscharf. Und das hat dazu geführt, dass sich auf der einen Seite ja die Gräben weiter vertieft haben und sich die AfD natürlich auch radikalisiert haben. Denn wenn man immer die Geschichte erzählt, das sind alles irgendwie Neonazis, Rechtsextreme und irgendwie Abgedrehte, dann kommen am Ende welche Leute zu dieser Partei? Die Rechtsradikalen, Abgedrehten und leicht Verstörten. Und damit macht man die Partei zu dem, von dem man zu warnen vorgibt. Das haben wir jetzt erlebt und ja, das Problem hat jetzt die deutsche Demokratie.
Das heißt, ist es falsch zu sagen, jetzt ist es zu spät?
Ach, zu sagen, naja, es ist zu spät, ist immer schwierig.
Lass es mich erklären. Ist es vielleicht zu spät, weil das, was Juli C. beschrieben hat, alle haben gesagt, niemals. Wer soll denn sein Wort brechen, wenn es denn mal nötig wäre? Da kannst du dir ja gleich ins Knie schießen.
Ja, du hast ja jetzt gesehen, wie da auch die Reaktion ist. Wenn man einen Antrag, der kein gemeinsamer Antrag war, sondern einen CDU-Antrag einbringt und die AfD plötzlich zustimmt, schon ist der Teufel los. Also da müssen wir sicher von den Bäumen runter, weil am Ende des Tages ist ein Parlament auch die Abbildung des demokratischen Mehrheitswillen. Und da geht es nicht nach Lautstärke, sondern da geht es am Ende nach Stimmen. Und von daher fürchte ich, wird diese Brandmauer nicht ewig zu halten sein. Zumindest nicht in der Form, wie manche sich das wünschen.
Also ich gehe jetzt aus den letzten knapp 40 Minuten etwas nachdenklich, aber das ist ja gut so. Dafür danke ich dir auch für deine Zeit und für deine Analysen und Betrachtungen, Matthias. Und ich wünsche dir und allen Hörern erstmal ein wunderschönes Wochenende. Das ist das Wichtigste.
Das wünsche ich auch. Und dann nächste Woche wählen gehen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.